Zeckenbiss Nummer 9.
Gefahrengebiete und verdachtsunabhängige Kontrollen. Cops außer Kontrolle oder alles doch Strategie? Viel erzählen muss ich sicherlich nicht zur Ausgangssituation der Schaffung der Gefahrengebiete in Hamburg und was diese bedeuten. Trotzdem werde ich kurz die Vorgeschichte aufgreifen. Der Investor Kretschmer, gleichzeitig der Eigentümer der Roten Flora, hat sich in den Kopf gesetzt, diese zu verkaufen oder doch selber abreißen zu dürfen, um neu zu bauen, da das Grundstück im Rahmen der Gentrifizierung der Schanze ein wertvolles Bauland geworden ist, mit dem er eine Menge Kohle machen will. Da interessiert es ihn nicht, dass in der Flora seit Jahrzehnten eine kulturelle Vielfalt gewachsen ist, die in unserer leistungs- und profitorientierten Gesellschaft eine der wenigen verbliebenen Inseln ist, auf welcher Kultur noch unkommerziell ausgeübt und genutzt werden kann. Nachdem Kretschmer ein Hausverbot gegen die Band Fettes Brot, die einen Soli-Gig spielten, aussprach und er immer neue Verkaufsideen preisgab, sprach er zuletzt immer wieder von einer Räumung der Flora. Wohlwissend, dass die Rotfloristinnen das besetzte Haus nicht freiwillig verlassen würden. Parallel betrieb die Stadt Hamburg seit dem letzten Herbst eine Politik gegen die Lampedusa-Gruppe, welche von Diskriminierung und rassistischer Abschiebepolitik geprägt war. So gab es größere und offensive Kontrollaktionen seitens der Bullen im Stadtteil St. Pauli, um betroffene Geflüchtete zu erfassen und darauffolgend abschieben zu können. Ein weiterer Punkt, der sich im Vorfeld in Hamburg zuspitzte, waren die sogenannten Esso-Häuser an der Reeperbahn. Diese waren vor Jahren von der Bayerischen Hausbau aufgekauft worden und da diese die Häuser nicht abreißen durfte, ließ man sie mit Methode immer mehr verfallen. So lange, bis kurz vor Weihnachten in einer Nacht- und Nebelaktion die Häuser wegen Einsturzgefahr geräumt wurden. Gerade im Stadtteil St. Pauli ist erschwinglicher Wohnraum kaum noch zu finden und die Esso-Häuser waren eine der letzten Bastionen gegen die Gentrifizierung, die neben Wohnräumen auch diverse Clubs und Kneipen, wie zum Beispiel das Molotow, betrifft. Aus diesem Grunde sollte es am 21.12.2013 eine bundesweite Demonstration in Hamburg geben. In der Nacht vor der Demonstration gab es einen Angriff auf Davidwache und Bullenfahrzeuge. Laut Aussagen der Bullen kamen die Angriffe natürlich aus den Reihen der autonomen Szene. Als dann am nächsten Tag die Demonstration stattfinden sollte, waren mehrere tausend Menschen da, um gegen rassistische Kontrollen, für uneingeschränktes Bleiberecht und den Erhalt der Roten Flora sowie der Esso-Häuser zu demonstrieren. Soweit alles bekannt, genauso wie das frühzeitige Eskalieren der Bullen, deren Taktik an diesem Tag einzig und allein war, die Demo nicht laufen zu lassen und mit der ausgeübten Gewalt auf die Demospitze letztlich auch sehr schnell die gewünschten Bilder für Mopo und ähnliche journalistische Vertreterinnen lieferten. Eine Diskussion um die angeblichen Gründe der Bullen können wir uns an dieser Stelle eigentlich sparen, da sie an verschiedenen Stellen bereits stattgefunden hat. Eine Verhältnismäßigkeit war in keinem Fall gegeben und dass die Demo sich nach dem ersten Angriff wehrt, war zu erwarten. So gerne Mensch auch hier die Gewalt kritisieren mag, sind es die offiziellen Stellen, die in den nachfolgenden Stellen ein ums andere Mal für eine heruntergeklappte Kinnlade sorgten. Eine Woche nach den Auseinandersetzungen im Zuge der Demo am 21.12. gab es eine Meldung der Bullen, dass die Davidwache erneut von Linken / Autonomen angegriffen wurde und es dabei einen schwer verletzten Bullen gegeben habe. Diese Aussage löste sich in den Tagen danach immer mehr in Luft auf und selbst die Bullen mussten irgendwann zugeben, dass es diesen Überfall so nie gegeben hatte. Es soll zwar eine Auseinandersetzung gegeben haben, bei der auch Bullen zum Teil schwer verletzt wurden, doch war dies kein Angriff auf die Wache, sondern eher eine ganz normale Kiezschlägerei, wie sie etwa jede Woche auftritt. Auch der Ort der Auseinandersetzung musste einige hundert Meter korrigiert werden und befand sich mittlerweile kaum noch im Sichtfeld der Davidwache. Dennoch wurde aufgrund dieser Geschichte zu Beginn des Jahres ein Gefahrengebiet eingerichtet, welches große Teile Hamburgs umfasste. Hier galten einige Sonderrechte für die Bullen, welche verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen durften und somit alle Besucherinnen und Bewohnerinnen dieses Gebiets, alleine Bewohnerinnen gibt es etwa 50.000, unter Generalverdacht stellte. In der Praxis bestimmten dann wieder die äußeren Merkmale die Wahrscheinlichkeit einer Kontrolle. Wir kennen dies bereits aus den Erfahrungen mit den Kontrollen der Lampedusa-Gruppe oder allen, die aufgrund ihres Äußeren dieser zugeordnet wurden, als auch aus Altona, wo im vergangenen Jahr massiv gegen jugendliche Migrantinnen vorgegangen wurde. Als Verdacht einer Straftat reicht es bereits aus, in der jeweiligen Zone bestimmte äußere Kriterien zu erfüllen. Auch wenn der Begriff Gefahrengebiet nur so in Hamburg gebraucht wird, so haben diese Maßnahmen und Kontrollen bereits eine lange Tradition, die sich von den Chaostagen in Hannover bis hinein ins Deutschland vor 1989 beobachten lässt. Nie ging es hier um die Aufklärung irgendwelcher Straftaten, sondern immer darum, Macht zu demonstrieren und Personen, die sich nicht anpassten oder anpassen konnten, zu schikanieren oder einzuschüchtern. Auch beim aktuellen Beispiel befürchtet der Senat als Stellvertreter des Staates einen Kontrollverlust und will seine Macht demonstrieren. Außerdem gilt es, die Interessen derjenigen zu schützen, die eine Lobby vorweisen können. Es geht also darum, Ruhe in einem Stadtteil zu schaffen, der für die Yuppies schön und teuer gemacht werden soll, weil er ja Kult ist, aber all jene einzuschüchtern und zu vertreiben, die dort seit Ewigkeiten ihre Heimat sehen und wegen deren Engagement diese Stadtteile erst Kult geworden sind. Ganz nebenbei hat man auch eine schöne Gelegenheit, wieder die rassistischen Kontrollen durchzuführen, welche zur Ergreifung der Lampedusa-Gruppe führen sollen. Ist ja ein Abwasch. Unabhängig davon, wie viel Mensch vom deutschen Rechtsstaat hält, der Hamburger Senat erreicht mit den Gefahrengebieten ein Außerkraftsetzen eben dieses Rechtsstaates in einem bestimmten Gebiet. Der Innensenator und OB halten es nur durch die Aussetzung geltenden Rechts für möglich, in einem Gebiet Sicherheit zu erzeugen. Hierbei wird zwingend Raum für Willkür, Schikane und eben Rechtsbeugung geschaffen, da es kein Recht mehr gibt, auf das sich berufen werden kann. Es wurde einfach kurzerhand abgeschafft. Die Bewegungsfreiheit und somit ein Grundrecht sowohl von Anwohnerinnen als auch von Besucherinnen des Stadtteils wird eingeschränkt und öffentlicher Raum ist als solcher nicht mehr erkennbar. Einziges Kleidungsutensil, mit welchem die Stadt so nutzbar ist, wie sie konzipiert wurde, ist eine Bullenuniform. Alles andere scheint verdächtig, aber wer nichts zu verbergen hat, wir kennen das ja. Es ist leider zu einfach, Parallelen in vielen Episoden der deutschen Geschichte zu finden. Auch die Politik in der DDR war sehr repressiv, was Querulanten wie Punks anging. Kontrollen, Stadtfestverbote, Hausarreste an bestimmten Feiertagen und Betretungsverbote für eigentlich öffentliche Räume wie Diskotheken und Kneipen waren übliche Maßnahmen. Es konnte sogar so weit kommen, dass eine ganze Stadt nicht mehr besucht werden durfte. Beim Betrachten der aktuellen Politik des Hamburger Senats scheint diese Handhabung mit unliebsamen Mitbürgerinnen wohl eine Vorbildfunktion inne zu haben. Nun bleibt zu hoffen, dass nicht irgendwann eine Mauer den Stadtteil von der restlichen Stadt trennt und es mag zu Recht unrealistisch anmuten. Dennoch ist sowohl die Falschdarstellung des angeblichen zweiten Angriffs auf die Davi-Wache, um ein Gefahrengebiet einrichten zu können, als auch die Durchführung von Kontrollen und repressiven Maßnahmen in eben jenem kein Zustand, der nicht mit einem totalitären Staat oder Stadtstaat verglichen werden könnte. Es gab bei den Kontrollen im Gefahrengebiet mindestens 2 schwer verletzte Personen, die grundlos von den Bullen attackiert wurden, von hinten oder bereits am Boden liegend. Dass die Bullen hierbei so straffrei ausgehen, wie auch beim Überfall auf das Jolly, ist dabei sowohl uns als auch ihnen bewusst. Schließlich haben ihre Gegnerinnen keine Rechte mehr. Kennzeichnungspflicht wäre eine erste Maßnahme, um eventuell den Chorgeist der Bullen zu durchbrechen, denn bei Verfahren ist es eher gang und gäbe als eine Seltenheit, dass die Bullen sich gegenseitig decken. Doch nicht nur die Bullen schützen sich gegenseitig und sichern ihre Position, sie werden ebenso gedeckt durch einen Senat, welcher alle Bürgerinnen von Hamburg vertreten sollte und somit wird auch dieser Senat gestützt durch die Insassinnen von Hamburg. Wenn die breite Mehrheit der Bevölkerung mehr um ihre eigene Position besorgt ist und sich darum bemüht, diese Position abzusichern und sich von Minderheiten abzugrenzen, um der vermeintlichen Mitte und Normalität zuzugehören, anstatt sich mit den sozialen Kämpfen zu solidarisieren, scheint es, als wäre dieser Kampf nicht zu gewinnen. Doch in dem Moment, wo die Bullen zu Falschaussagen gezwungen werden, um Maßnahmen zu ergreifen, die einen ganzen Stadtteil befrieden sollen, und diese Anschuldigungen als erfunden einräumen müssen, in Momenten, wo das Gewaltmonopol in Frage gestellt wird und sich Widerstand zeigt, nicht mehr alles hinzunehmen, in diesen Momenten können wir, so paradox es klingt, Freiräume schaffen und bestehende verteidigen. Niemand sollte verwundert sein über die Politik des Senats oder die aggressive Vorgehensweise der Bullen. Das ist Methode, genauso wie das systematische Intervenieren der Bullen in die Medienlandschaft und das Diskreditieren unserer Proteste. Neumann wollte nach dem Schweinsgekapp an seinen Taten gemessen werden und bekommt seine Antwort auf den Straßen von Hamburg. Es ist eigentlich höchste Zeit, dass Neumann in sich geht und merkt, dass er besser nichts mehr tut. Unsere Forderungen bleiben indes die gleichen. Rote Flora und alle autonomen, selbstverwalteten Freiräume bleiben. Bleiberecht für alle. Refugees welcome. Lasst euch nicht unterkriegen. Alles Gute und viel Kraft den Verletzten. Getroffen haben sie einen, gemeint sind wir alle. Lesenswert und sehenswert ist auch der Link zur Hamburger Polizei in den letzten Jahren auf publikative.org. Still not loving Gefahrengebiet. Jan, Endzeit.